Hallo, Herr Rhein.
Hallo, Frau Stange.
Welche Folgen hat die steigende Einkommenskluft für Deutschland?
Nun, zu der Einkommenskluft selber auf den Arbeitsmarkt bezogen, kann man in der Tat auch feststellen, dass in Deutschland die Ungleichheit vor allem im unteren Bereich der Lohnverteilung seit Ende der 90er Jahre deutlich gestiegen ist. Mittlerweile arbeiten in Deutschland, also in den letzten Jahren, haben fast ein Viertel aller Beschäftigten im Niedriglohnsektor gearbeitet. Das heißt, haben einen Stundenlohn von weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns verdient.
Wie viel ist das ungefähr dann?
Das ist ungefähr ein Stundenlohn, der im Bereich von 9 bis 9,50 Euro liegt. Das ist sicher eine Entwicklung, die zur Besorgnis Anlass gibt, weil das auch eine Verstärkung der sozialen Ungleichheit bedeutet. Zudem kann man feststellen, dass in Deutschland im internationalen Vergleich die Aufwärtsmobilität aus dem Niedriglohnsektor relativ niedrig ist und im Vergleich zu einem Zeitraum etwa in den 80er, 90er Jahren auch nochmal zurückgegangen ist. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur so, dass relativ viele Deutsche einen Niedriglohn beziehen oder bezogen haben jetzt in den letzten Jahren, sondern dass auch ihre Chancen, in besser bezahlte Beschäftigungen aufzusteigen, relativ begrenzt sind. Wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt, das ist noch offen. Wir haben ja jetzt seit 2015 den Mindestlohn und der wird sicher in der Hinsicht einiges ändern.
Betrachtet man, wie die Einkommensunterschiede in den letzten 15 Jahren, wie die sich entwickelt haben, kann man ja sagen, die Kluft zwischen Arm und Reich ist bis 2007 gewachsen. Seitdem ist sie auf dem gleichen Niveau geblieben. Weder die Wirtschaftskrise noch der Aufschwung der letzten Jahre haben das geändert. Mhm. Wieso ist die Ungleichheit in Deutschland so stabil auf vergleichsweise hohem Niveau?
Sie ist ja, wenn ich jetzt die OECD-Zahlen richtig im Kopf habe, ist ja die Ungleichheit der Einkommen in Deutschland im Schnitt, liegt ja ungefähr im Durchschnitt der Länder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Das, was in Deutschland besonders besorgniserregend und besonders hoch ist, ist die Ungleichverteilung der Vermögen. Was die Ungleichverteilung der Einkommen betrifft, das hängt natürlich von einer Vielzahl von Dingen ab. Zum Beispiel dieser Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung, von der ich gesprochen habe, also der Anstieg der Ungleichverteilung bei den Löhnen, muss nicht unbedingt auch zu einem Anstieg der Ungleichverteilung der Haushaltseinkommen führen, weil viele Niedrigeinkommen nur als Zweiteinkommen verdient werden, beispielsweise in Haushalten, wo Personen, häufig sind es Frauen, zu einem Einkommen eines Erstverdieners noch ein Zusatzgehalt verdienen, beispielsweise in einem Minijob. Diese Ungleichverteilung der Löhne muss sich nicht unbedingt widerspiegeln, jetzt in den letzten Jahren auch in einer Zunahme der Ungleichverteilung der Haushaltseinkommen.
Wieso ist der Wirtschaftsaufschwung bei den Geringverdienern denn überhaupt nicht angekommen?
Das würde ich mal sagen, das kann man so nicht sagen. Zumindest sind ja mehr Personen über den Niedriglohnsektor in Beschäftigung integriert worden. Trotzdem hat Ihre Frage schon einen ernsten Hintergrund. Ich denke, dass sich der Anteil der Geringverdiener jetzt auch nicht verringert hat durch den Wirtschaftsaufschwung, weil da langfristige Trends im Spiel sind. Und diese langfristigen Trends, die wirken weiter. Und da möchte ich insbesondere eingehen auf die abnehmende Tarifbindung. Das ist sicher ein wesentlicher Faktor. Das heißt, die Zahl der deutschen Arbeitnehmer, der Löhne an Tarifverträge gekoppelt sind, ist stetig im Sinken. Und das auch in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs. Und das führt dazu, dass dieser Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung sich auch im Wirtschaftsaufschwung zunächst fortgesetzt hat.
Also die abnehmende Tarifbindung, die bleibt auf gleichem Niveau.
Das ist ein Trend, den können wir beobachten seit den 90er Jahren und er hat sich eigentlich bis in die jüngste Vergangenheit fortgesetzt.
Woran liegt das? Machen da die Gewerkschaften was falsch? Dass sie sich zum Beispiel nicht an atypische Beschäftigungsformen anpassen mit ihren Angeboten an Arbeitnehmer, sage ich jetzt mal so ganz grob?
Da möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben, aber das hängt auch mit langfristigen Trends der Wirtschaftsstruktur zusammen. Und zwar generell mit dem Wachstum des Dienstleistungssektors. Und im Dienstleistungssektor ist es generell traditionell so, dass die Tarifbindung geringer ist und dass es zum Teil auch schwieriger ist, die dort Beschäftigten gewerkschaftlich zu organisieren. Und das spielt dabei eine wesentliche Rolle.
In Deutschland arbeiten 40% der Arbeitnehmer in einer atypischen Beschäftigung. Ja. Das sind alle Deutschen, die nicht in Vollzeit festangestellt sind. Außerdem werden mehr atypische Arbeitsstellen als reguläre geschaffen. Welche Auswirkungen hat das auf die deutsche Wirtschaft?
Nun, zunächst muss ich sagen, diese Zahl von 40%, der liegt eine sehr weit gefasste Definition von atypischer Beschäftigung zugrunde. Die OECD hat dabei auch Teilzeitbeschäftigte bis zu einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden hinzugezählt. Also ich würde sagen, etwas realistischer betrachtet dürfte die Quote doch deutlich niedriger liegen, bei rund 30%. Aber zu Ihrer Frage, welche Folgen das hat, für die betroffenen Beschäftigten bedeutet es auf der einen Seite bestimmte Risiken. So sind atypisch Beschäftigte, das zeigen Studien, verdienen deutlich weniger als Normalarbeitnehmer, also insbesondere in Minijobs und in Leiharbeit. Dann hat sich vielfach auch Hoffnung der Betroffenen, dass diese Beschäftigungsform eine Brücke in die Normalbeschäftigung sein könnten, erfüllt sich vielfach nicht. Das gilt insbesondere für den Bereich der Leiharbeit, aber auch für den Bereich der Minijobs. Dem steht allerdings auf der anderen Seite auch entgegen, dass für die Betroffenen das oft die Beschäftigungsform ihrer Wahl ist, weil beispielsweise Teilzeitarbeit für viele Frauen überhaupt nur eine Erwerbstätigkeit ermöglicht, die Familie und Beruf vereinbar sein lässt.
Das ist natürlich auch eigentlich sehr interessant, welche Auswirkungen das auf die Beschäftigten hat. Die Frage zielt ja ab auf die deutsche Wirtschaft. Die profitiert ja eigentlich ganz massiv davon, oder nicht?
Das ist richtig, insbesondere im Bereich der Befristung und der Leiharbeit und der Minijobs stellt natürlich ein zusätzliches Flexibilitätspotenzial dar für die deutschen Betriebe. Auf der anderen Seite längerfristig ist auch da zu bedenken, dass in diesen Beschäftigungsformen der Anreiz, in Weiterbildung oder überhaupt in Bildung zu investieren, relativ gering ist. Also ich glaube, dass gerade im Hinblick auf künftige Engpässe im Bereich der Fachkräftesicherung es keine gute Strategie ist, langfristig gesehen, auch aus Sicht der Betriebe, weiter auf eine Expansion dieser atypischen Beschäftigungsformen zu setzen.
Diese atypischen Beschäftigungsformen sind ja durch die Hartz-IV-Reform deutlich ausgebaut worden. Ist das eine positive Entwicklung, das sagen die einen, oder ist es eine negative Entwicklung? Positiv, weil weniger Arbeitslosigkeit, negativ, weil sehr prekär beschäftigt dann am Ende.
Das ist ambivalent zu sehen. Im Bereich der befristeten Beschäftigung ist Folgendes zu sehen. Vielfach fungieren befristete Arbeitsverhältnisse heute als eine Art verlängerte Probezeit. Eine relativ hohe Zahl von befristeten Beschäftigten wird nach Ablauf des Endes der Befristigung in eine unbefristete Beschäftigung übernommen. Mehr als in anderen Ländern, das stellt auch die OECD fest. Auf der anderen Seite, was die Liberalisierung der Minijobs angeht, das war ja auch ein Teil der Hartz-Reformen, da ist zu sagen, dass die leider in den wenigsten Fällen eine tatsächliche Brücke in den ersten Arbeitsmarkt darstellt. Das gilt auch für diejenigen Arbeitslosen, die beispielsweise Arbeitslosengeld II beziehen, also in Hartz IV sind und zusätzlich noch einen Minijob haben. Da führt dieser Minijob nur in seltenen Fällen dazu, dass diese betroffenen Arbeitslosen in eine stabile Beschäftigung übergehen können.
Sie hatten es schon angesprochen, Wirtschaftswissenschaftler haben die These aufgestellt oder stellen immer wieder die These auf, dass Ungleichheit Menschen motiviert, sich hochzuarbeiten. Nun stellt die OECD aber fest, dass die Menschen eher resignieren und weniger in Bildung investieren. Wie lässt sich dieser Trend umkehren, Ihrer Meinung nach?
Nun, indem Bildung mehr gefördert wird. Und da muss man relativ früh ansetzen. Das stellen ja auch neue Studien fest, dass gerade Bildungsinvestitionen schon im frühkindlichen Alter der Ungleichverteilung von Bildungschancen sehr wirksam entgegenwirken können. Und zudem auch Bildungsmaßnahmen in der frühen Erwerbsphase. Ja, das heißt beispielsweise, hier kann auch die Arbeitsmarktpolitik einiges bewirken, zum Beispiel intensive Beratung, gezieltes Coaching machen. Sowohl von Arbeitsagenturen als auch von den Jobcentern, die für die Hartz-IV-Empfänger zuständig sind.
Mit Thomas Rhein vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung habe ich über die Ergebnisse der neuen OECD-Studie gesprochen. Vielen Dank, Herr Rhein.
Ja, gerne.